Ja, einen schönen guten Tag aus Kanada. Hier ist Andreas Popp und wir haben heute die 5. Sendung. Übrigens, ich hatte letztes Mal bei der Sendung die Nummer 5 genannt, aber das war erst die Nummer 4. Aber das habe ich erst ganz am Ende festgestellt, nach der Aufnahme. Und ehrlich gesagt hatte ich dann keine Lust, wegen einer falschen Ziffer, die ich nenne, das Ganze nochmal aufzunehmen. Und deshalb habe ich es drin gelassen, aber es ist richtig etikettiert. Also jetzt kommt die Sendung Nummer 5. Angekündigt hatte ich ursprünglich, dass wir mit dem Thema Aktien- und Investmentfonds uns beschäftigen wollen. Das will ich jetzt ein wenig schieben, weil in den letzten paar Tagen extrem viele Anfragen sind, die anfragen, was sie mit ihren Immobilien machen soll. Das Thema Immobilien liegt den Menschen offenbar ziemlich im Magen. Man hat Angst vor Lastenausgleich oder vor Zwangsfinanzierungen und so weiter, die da im Raum stehen. Und ich möchte gerne dieses Thema jetzt vorziehen, in der ersten Sendung heute mit dem Thema Immobilien und Schulden mich beschäftigen und dann in einer zweiten Sendung mit dem tatsächlichen Fakten, was sollte man jetzt konkret tun, verkaufen, Sale-and-Lease-Back-Verfahren, Refugium im Ausland, werde ich auch oft nachgefragt, das wird in der zweiten Sendung sein. Also heute erst einmal nochmal die Grundlagen, welche Probleme haben wir zurzeit überhaupt auf den Immobilienmarkt zu erwarten? Nun muss man dazu wissen, es gibt ja zwei Arten von Immobilien, die selbstgenutzte Immobilie, also die, die man bewohnt, aber auch die vermietete Immobilie, die man als Kapitalanlage sieht oder als zusätzliche Altersversorgung. Ich will hier beide erst einmal pauschal ansprechen und dann vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Die selbstgenutzte Immobilie, und das ist ganz wichtig, die ist nicht nur ein Sachthema, sondern das ist ein sehr emotionales Thema. Speziell bei Frauen ist mir das aufgefallen. Es ist ein normales Verhalten, dieser Hang oder dieser Drang oder dieser Wunsch nach Geborgenheit, nach einem Nestbau, das ist ganz groß angelegt bei uns Menschen, die eigene Heimat zu haben, die Umfassungswände des begehbaren Raumes, so wird das juristisch ausgedrückt, die Immobilie. Und da sitzt man dann drin und hat so eine gewisse Sicherheit vom Gefühl her. Und wenn jetzt da so einer kommt und sagt, oh, ganz sachlich, sieht es aber alles gar nicht so einfach aus, man sollte sich überlegen, eventuell sogar von einer Immobilie zu trennen, da läuft man natürlich erst einmal gegen einen ganz natürlichen Widerstand. Und deshalb bin ich auch sehr vorsichtig mit dem, was ich hier sage. Und wir wollen uns erst einmal an dieses Thema langsam heranwagen. Es geht mir jetzt vor allem um das Thema europäische Immobilien im ersten Impuls, weil die meisten, die uns hören, in Europa leben und auch da ihre Fragen gestellt stellen. Von dort aus kommen auch die meisten Anfragen. Vielleicht einmal kurz zur Situation. Wir haben ein Finanzsystem, welches sich gerade in der Kernschmelze befindet. Das ist dieser sogenannte Meltdown. Und diese Kernschmelze, dieses Problem, was wir im Finanzwesen haben, führt zu völlig irrsinnigen Zinssituationen. Wir kennen das, dass wir plötzlich Minuszinsen haben, dass wir plötzlich sogar einen Kredit aufnehmen, kleine Kredite noch, wo ich 1.000 Euro als Kredit aufnehme und nur 950 Kredit wieder zurückzahlen muss. Das heißt also, wir befinden uns gerade in einer Endzeit. Was ich aber machen will, ist, weil die Immobilie ja nicht nur ein kurzer, ich sage mal, Spekulationsfaktor ist, sondern langfristig und nachhaltig angelegt sein soll, will ich erst einmal versuchen, das Ganze unter den gesunden Strukturen zu sehen, als wäre unsere Wirtschaft jetzt in Ordnung. Warum sie das nicht ist, wissen wir, und auch darauf werde ich noch eingehen. Und da kann ich jetzt an die Älteren erst einmal appellieren, die werden sich noch daran erinnern. Ein Zinsniveau in unserem keynesianischen System, so nennt man unser System, das geht auf einen John Maynard Keynes zurück, das war ein Engländer, da ist es so, dass dieses Zinsniveau bestimmte Höhen hat. Und wir können davon ausgehen, dass zum Beispiel ein Hypothekenzins in normalen Zeiten, Hypotheken nennt man Kredite, die man aufnimmt auf Immobilien oder auf Schiffe. Wenn man also ein Schiff finanziert oder eine Immobilie, ein Haus oder ein Grundstück, dann nennt man diese Kredite speziell Hypothek. Das ist ein Fachbegriff für Immobilienfinanzierung. So, und wenn man dann beispielsweise unter normalen Zeiten einen Zins bezahlte von 8% pro Jahr, das ist der Zins, also die Leihgebühr für das Geld, welches ich bei einer Bank zum Beispiel aufnehme und dann als Hypothek dann zurückzahlen muss, dann ist das erst einmal erschreckend für die heutige Zeit, weil die Leute sagen, was, 8%, das ist ja irrsinnig hoch. Ich sage nein, 8% ist eigentlich normal. Über 8% ist ein relativ hoher Zinssatz, unter 8% ist ein relativ niedriger Zinssatz. Ich sage bewusst nicht teuer und billig, ich sage hoch und niedrig, weil das ist ein Unterschied, weil bei der Finanzierung eben nicht nur der Zinssatz gerechnet werden muss, sondern eben halt auch die Entwicklung des zu finanzierenden Gutes. Aber da komme ich gleich drauf, wenn ich die Themen exakter anspreche. Es wird sich gleich lösen. Eine zweite Grundlage ist, wenn man ein Kapital angelegt hat als normaler Sparer, dann sind durchaus in normalen Zeiten 5% Zins absolut normal, weil wir auch relativ hohe eigentlich dann Inflationsraten haben, die wir zurzeit natürlich auch nicht haben. Deshalb sind wir in einer besonderen Zeit und ich kann nicht diesen Faktor im Moment als Grundlage nehmen für eine grundsätzliche Bewertung von Immobilienkäufen, Verkäufen oder Anlagen, wenn wir in einer solchen Endzeit uns bewegen, die natürlich irgendwann hinter uns liegt und dann kommt wieder eine neue Zeit. Wie die natürlich aussehen wird, das weiß ich nicht. Das könnte sein, dass sie sich wiederholt mit einer Reset-Taste und dann ein neues System aufgebaut wird, wieder auf ähnlichen Parametern, wie es heute ist. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, aber wir müssen einfach davon ausgehen, denn das wäre eigentlich schon ein relativ ungünstiger Fall. Also, ich bin ja ein vorsichtiger Mensch. Fangen wir also an, jetzt uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ein momentanes Problem, was wir haben, und ich habe da eine PDF beigefügt, ist ja, dass wir in Europa und auch woanders natürlich, in Ballungsgebieten, natürlich sehr unterschiedlich von der Region zu sehen, völlig überhitzte Immobilienpreise haben. Wo kommen die Immobilienpreise her? Denn Immobilienpreise sind nicht Immobilienwerte. Der Preis oder Wert müssen ja unterschieden sein. Der Wert einer Immobilie ist einfach nur der, dass sie innen hohl ist und man kann reingehen und wenn es regnet, wird man nicht nass. Und das ist in Duisburg genauso wie in München, Schwabingen. Also in Schwabingen. Das bedeutet also, dass der Wert der Immobilie in beiden Städten absolut gleich ist. Aber wir müssen wissen eines, dass die Preise zwischen München, Schwabingen und Duisburg eben halt doch stark unterschiedlich sind. Das liegt aber nicht an der höheren Wertigkeit, sondern an dem höheren Preis und der ergibt sich dann aus der Lage. Das ist natürlich auch eine Art Wert, der da mit reinspielt, aber eben halt nicht der Wert der Immobilie direkt, sondern eben halt Umgehungsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Die Immobilienpreise sind deshalb natürlich überhöht und zurzeit sind sie sogar explodiert, weil wir tatsächlich eine Notenpresse angeworfen haben, eine Geldnotenpresse, das ist den meisten unserer Hörer auch bekannt, dass wir extrem viel Geld reinpumpen ohne entsprechenden Mehrwert, der sich aus der Wirtschaft, also aus der Arbeit und all diesen Faktoren, die man Wirtschaft nennt, eben halt ergibt. Und das bedeutet, wir haben sehr viel Geld bei sehr wenig Waren, im Verhältnis zumindest zu wenig Waren. Und irgendwo muss dieses Geld ja hin. Ich hatte neulich in einer Sendung darüber gesprochen, über die Geldumlaufgeschwindigkeit, die spielt eine große Rolle. Es spielt aber eben halt auch eine weitere Rolle, dass diese Gelder, die momentan in den Markt aus dem Nichts heraus reingepumpt werden, dass diese Gelder auch dann bei tatsächlich den Menschen landen, die eigentlich gar kein Geld mehr brauchen, sondern deren Vermögen oder Reichtum nur erhöht wird und die damit dann tatsächlich dann in Immobilien investieren, um diese Gelder wieder in sogenanntes Betongold, jeder kennt ja noch diesen Begriff, also in sichere Immobilien. Das war immer dieser Gedanke, Immobilien sind ja sicher. Und dadurch ist eine übermäßige Nachfrage da und die Immobilienpreise sind extrem überhitzt. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht unkritisch ist, denn wenn ein Preis ganz oben ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er steigt, relativ gering. Wenn er unten ist, dann macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Aber das ist erst einmal nur die Preisbewertung derzeit. Wir haben nämlich zeitgleich, obwohl die Immobilienpreise steigen, das suggeriert ja eine hohe Nachfrage, aber das sind nur wenige Menschen im Durchschnitt, haben wir ein Problem der Kurzarbeit. Wir haben ein Problem dieses Shutdown-Risikos, was jetzt gerade läuft, was die meisten Leute als Corona-Krise bezeichnen. Ich bezweifle, dass es eine Corona-Krise ist. Ich bezweifle natürlich nicht, dass es ein Coronavirus gibt, aber ich bezweifle, dass Corona schuld ist eben halt an diesen ganzen Maßnahmen, sondern dass das letztendlich Systemmaßnahmen sind, da wir uns schon seit Jahren im Meltdown der Finanzsystematik, also in dieser Kernschmelze schon längst befinden und man hier eben halt andere Maßnahmen hat. Und es wird aus meiner Sicht sehr stark abgelenkt von den eigentlich fundamentalen Problemen, die wir haben. Und die sind nicht das Coronavirus oder dort zu finden oder bei irgendeinem Schweinegrippenvirus, sondern schlicht und ergreifend in einem System, welches ungünstig für die Menschen angelegt oder entwickelt wurde. So, und daraus entwickelt sich natürlich momentan eine Situation, die schwierig ist. Wir haben eine große Pleitenwelle zu erwarten und das kann natürlich auch zu einer Situation führen, die man mit einer Verelendungsangst, möchte ich sie mal bezeichnen, damit kann man sie vielleicht am besten beschreiben und viele Menschen dann zumindest nicht mehr in der Lage sind, selbst wenn sie wollen, noch etwas zu kaufen, selbst wenn sie es noch könnten, weil sie Angst davor haben, es irgendwann nicht mehr finanzieren zu können. Das bedeutet also, dass da schon ein Problem der Immobilienpreise irgendwann zu erwarten ist, wenn nämlich irgendwann keiner mehr finanziert von den Normalbürgern, sondern nur noch die ganz Großen. Und da ist natürlich auch irgendwann die Grenze erreicht. Dann haben wir natürlich aufgrund dieser tatsächlichen auch Einnahmensituation, die ja bei dem Normalbürger, der ja zum Beispiel mietet, dass diese Nachfragesituation vermutlich sinken wird, weil die Gehälter sinken oder eben halt eine erhöhte Arbeitslosigkeit auftritt. Das bedeutet also, dass die sinkende Nachfrage von potenziellen Mietern aus meiner Sicht tatsächlich stark ist und die muss, darf nicht unterbewertet werden. Des Weiteren haben wir momentan einen ziemlichen Drang gegen die Eigentümer. Das heißt, der Staat, die rot-grünen Dogmatiker arbeiten gern mit dem Thema Neid und jeder, der eine Immobilie hat, der wird beneidet und dieser Neid führt dann auch gerne zu Aggressionen und dann auch zu Forderungen der Enteignungen und so weiter. Man kann natürlich nicht einfach so enteignen, glaubt man, aber man kann natürlich schon den Eigentümern das Leben schwer machen. Und jeder, der eine Wohnung hat, ein Haus hat, welches er vermietet, dann hat er zum Beispiel das Problem, der kennt dann immer wieder neue gesetzliche Auflagen, die dann kommen, die dann sagen, okay, du musst dann eine neue Dämmung draußen am Haus haben, dann gibt's den Blower-Test und so weiter und so fort. Das ist alles sehr teuer und aufwendig und das kann man nicht alles komplett auf die Mieter umlegen, zumindest zumal ja die Nachfrage der potenziellen Mieter auch sinkt. Und man ist ja nicht nur froh, einen Mieter gefunden zu haben, selbst wenn der Staat ihn finanziert, sondern man möchte auch gern einen Mieter haben, der die Wohnung auch entsprechend sensibel behandelt und da nicht haust wie ein Wilder und das Ding dann mehr oder weniger runterwohnt und zerstört und der Vermieter dann anschließend hinter seinem Geld herrennt. Das sind ja so die Probleme, ich will das jetzt gar nicht runterreden, aber das sind die Probleme, die hier die Immobilieneigentümer haben. Und ich spreche hier bewusst vom Mittelstand, nicht von den großen Eigentumsgesellschaften, die zu Konzernen gehören, sondern wir müssen unterscheiden zwischen mittelständischen Personen, die sich als Altersversorgung eine Immobilie anlegen, um sie später zu vermieten, zum Beispiel mit ein paar Wohnungen drin, 10 Wohnungen, um daraus dann seine Miete eben halt, seine Rente dann eben halt aufzubessern. Das halte ich schon für ganz wichtig, dass man darüber redet. Ja, die gesetzlichen Auflagen sind also nicht ganz unproblematisch, aber was noch viel wichtiger ist, ist, wir haben natürlich momentan auch eine Besonderheit, was die Hypotheken anbelangt. Das heißt, wir haben ja momentan einen vermeintlich sehr niedrigen Hypothekenzins. Das heißt, man zahlt heute Zinsen, ich habe da vorhin am Anfang schon von gesprochen, für eine Hypothek von 2% oder sogar 1% pro Jahr. Das klingt natürlich extrem billig. 1% pro Jahr Zinsen zu bezahlen. Und alle sind der Meinung, ja, wunderbar, dann kann ich ja kaufen. Für so wenig Geld kann ich nicht einmal mieten. Ich behaupte, dass diese Rechnung eventuell sich zu einem Fake entwickeln könnte und dass das momentane Zinsniveau eventuell sogar das höchste ist, was wir je hatten, wenn man eine Gesamtbetrachtung macht. Was meine ich damit? Denken wir daran, was ich am Anfang sagte, dass ein normaler Zins 8% ist. Es gab allerdings auch Zinszeiten, Ende der 80er Jahre zum Beispiel, da haben die Leute 11% Zinsen bezahlt im Jahr für eine Hypothek. Und jeder sagt, wow, das ist ja wahnsinnig teuer. 11% Zinsen für ein Haus zur Finanzierung, wer soll denn das bezahlen? Heute ja nur 1 oder 2%, das ist ja viel billiger. Ja, das mag schon sein, aber ein Zins ist nicht das Einzige, was für eine Finanzierung relevant ist. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch das zu finanzierende Gut, sprich die Immobilie. Als im Jahre 1987, 88, 89 die Immobilienpreise sich erhöhten pro Jahr um ca. 8%, das heißt, das zu finanzierende Gut jedes Jahr 8% teurer wurde, dann muss sich diese 8% Preisentwicklung natürlich von dem Preis des Kredites, das sind die 11% Zinsen, wieder abziehen. Und 11% Zinsen, die ich zahle, abzüglich 8% Preisentwicklung der Immobilie, das sind dann real 3%, die mich die Immobilie wirklich kostet, beziehungsweise dieses Finanzierungsmodell. Ich hoffe, dass das verstanden wird. Wenn wir heute aber beispielsweise einen Zins haben von 1% oder rechnen wir 2% Hypothekenzins, 2%, wir aber davon ausgehen können, aufgrund der überhitzten Immobilienpreise, aufgrund der sinkenden Nachfrage von potenziellen Mietern, das wirkt sich ja auf die gesamten Immobilien aus, auf die Preise, die Verelendungsproblematik, die zumindest im Raum steht und diskutiert wird, dann können wir davon eher ausgehen, dass die Immobilienpreise sinken. Jetzt nehmen wir mal im Umkehrschluss, und ich halte das für sehr moderat gerechnet, dass wir in den nächsten Jahren eine Durchschnittspreissenkung zu erwarten haben von beispielsweise 8%. Nicht Steigerung wie 1987, sondern Preisverfall um 8% pro Jahr. Das kann in größeren Ruck passieren, das kann in kleineren Schritten passieren. Das sind Dinge, die man wirklich nicht genau kalkulieren kann. Man kann nur eines kalkulieren. Die Preise werden vermutlich nicht mehr steigen, weil sie völlig überhitzt sind. Und wenn wir jetzt 8% Preisverfall haben, dann müssten wir diese 8% pro Jahr Preisverfall auf die 2% Hypothekenzinsen noch oben raufrechnen. Das heißt, die Kosten liegen dann bei 10%. Also ich fasse zusammen, bei einem Zinssatz von 11% Ende der 80er Jahre, 11% Zinsen, abzüglich der 8% Wertsteigerung der Immobilie, ich nenne es jetzt Wertsteigerung, ergibt 3% Realkosten für diese Immobilienfinanzierung. Eine heutige Finanzierung mit 2% plus zu erwartenden 8% Preisverfall, die sind natürlich angenommen im Nachhinein. In einer Prognose kann man natürlich nur mit Annahmen arbeiten, aber die halte ich schon für eine realistische Größe. Dann muss ich zu den 2% Hypothekenzins die 8% Wertverlust mit dazu rechnen und habe einen Zinssatz von 10. Mit anderen Worten, heute ist die tatsächliche Zinsbelastung insgesamt in der Realbetrachtung weitaus höher, als es damals war. Es ist unglaublich wichtig, dass man sich diese Dinge einfach mal durchdenkt, was das für eine große Rolle spielt. Nur die Zinssätze als Grundlage zu nehmen, halte ich für zu kurz gesprungen. Dann habe ich einen nächsten Punkt aufgeschrieben und das ist jetzt tatsächlich eine relativ kritische Geschichte, die ich nur ansprechen will. Ich habe da auch ein Fragezeichen hintergemacht, wenn ihr die PDF auflädt und jetzt mal raufguckt. Da steht das Thema Verfassungsrisiko Deutschland. Fragezeichen. Deutschland hat ein Problem aufgrund der Geschichte, dass sie eben halt nicht so wirklich eine Verfassung hat, wie man es sich von einem Staat wünscht. Denn eine Verfassung ist ja ein Zustand, den man sich selbst beschreibt. Wenn ich frage, wie geht es dir, in welcher Verfassung bist du? Dann sagt man, ach, meine Verfassung ist ganz gut, ich fühle mich wohl oder nicht so wohl. Man erklärt seine eigene Verfassung. Auch der Volkskörper kann seine eigene Verfassung erklären, indem er sagt, wir sind so und so mental aufgestellt, wir wollen nun die und die Regeln haben für uns zum Zusammenleben und so weiter. Und so wird eine Verfassung gemeinsam erarbeitet und gemeinsam vom Volk abgestimmt. Und dann heißt das Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, Verfassung der Italienischen Republik und so weiter und so fort. Aber wir haben in Deutschland eine besondere Situation, da heißt es Grundgesetz für die Bundesrepublik. Also nicht der Bundesrepublik, sondern für. Und wenn das Wort für steht, muss man immer fragen, wer hat da für wen eine Verfassung geschrieben oder ein Grundgesetz geschrieben? Nicht falsch verstehen, das Grundgesetz ist ein großartiges Gesetz, abgesehen von einigen Kleinigkeiten, wo ich ein paar Schwierigkeiten vielleicht mit habe. Aber unterm Strich gesehen ist es nicht das Problem, sondern es geht darum, es hat keinen Verfassungscharakter. Jetzt sagen viele natürlich, also Charakter schon, aber es ist keine Verfassung. Nun sagen viele zu mir, ja, also wie kann der denn sowas sagen? Das ist ja eine völlige Verschwörungstheorie. Dann sage ich, dann schlag bitte den Artikel 146 des Grundgesetzes auf und da steht drin, sinngemäß, ich habe es jetzt nicht hier, dieses Grundgesetz verliert an dem Tag seine Gültigkeit, wenn das deutsche Volk sich in einer freien Entscheidung eine Verfassung gibt. Aha. Und wenn man dann beispielsweise weiß, dass eine Verfassung das oberste Gesetz, die obersten Regeln eines Staates sind, dann weiß man, dass über der Verfassung auch nichts mehr stehen darf. Wenn man dann aber den Artikel 139 aufschlägt, und das ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur eine Wertung, die ich jetzt hier gerade mache, um sich damit zu beschäftigen, dann steht da drin, dass die Gesetze zur Befreiung vom Nationalsozialismus und dem Militarismus eben halt in Deutschland von diesem Grundgesetz unberührt bleiben. Bedeutet also, dass hier offenbar noch Gesetze im Hintergrund stehen, die über dem Grundgesetz stehen und damit eben halt auch den Verfassungscharakter zumindest einschränken, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Und wenn wir uns dann den Artikel 14, und dann höre ich auch auf, keine Angst, mich mit dem Thema beschäftige, mit dem Eigentumsrecht, und wir finden unter Artikel 14 Absatz 2 ist es, glaube ich, guckt nach, das sind nur, glaube ich, zwei oder drei Artikel, unter Ordnung 1, 2, 3 meine ich, unter dem 14er Artikel, da finden wir, dass das Eigentum unangetastet ist und dass das Recht auf Eigentum eben halt ganz klar geklärt ist, aber man im Zweifel eben halt auch eine Enteignung durchführen kann. Die Enteignung, die man durchführen will gegenüber Bürger, das heißt, das Eigentumsrecht eben halt streitig macht, da kann dann der Enteignete natürlich dann gesetzlich oder gerichtlich gegen vorgehen. Aber das Problem ist natürlich, wenn diese verfassungsrechtliche Grundsituation nicht so klar für mich zu erkennen ist, dann frage ich mich, in welcher Form wir da gerichtlich hundertprozentig vertrauen können. Und bei den jüngsten Erfahrungen, die wir nun gemacht haben in Sachen Rechtsstaatlichkeit, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mehr erschüttert als alles andere, denn es wird dieses Grundgesetz aus meiner Sicht misshandelt und behandelt wie eine Hausordnung in einem Schrebergarten. Und das finde ich erschreckend, was hier gerade läuft, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Auch das möchte ich hier deutlich bringen. Das heißt, das Verfassungsrisiko und die Enteignungsrisiken, die wir haben in Deutschland, würde ich nicht komplett weglegen, sondern es lohnt sich damit mal zu beschäftigen, ohne gleich in irgendwelche reichsbürgerlichen Theorien abzudriften. Die braucht man nicht, sondern es gibt ganz klare Situationen, die sind schlimm genug, da brauchen wir uns nicht irgendwie überschlagen und in andere Richtungen abdriften. Nächster Punkt. Die Gefahr von Zwangshypotheken, und das ist wirklich ganz wichtig, und das ist das, wo ich auch die meisten Anfragen eben halt dazu bekommen. Die Gefahr von Zwangshypotheken, die kennen wir, ich hatte gesprochen aus dem Lastenausgleichsgesetz mal, vor ein paar Sendungen, und das Lastenausgleichsgesetz war die Währungsreform beschrieben, und die Währungsreform beschrieb dann eben halt auch das Problem, welche Gelder dann entwertet wurden. Ihr erinnert euch, die ganzen Gelder, die auf den Banken liegen, die Konten, Bausparverträge und so weiter und so fort, die alle gefährdet sind, inklusive der Bundesschatzbriefe und so weiter, Lebensversicherungen, Zusatzrenten und so weiter, die alle im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes von 1949 entwertet wurden. Und im Jahr 52 hat man dann nochmal nachgelegt und hat dann eine Zwangshypothek aufgelegt. Was ist eine Zwangshypothek? Eine Zwangshypothek ist nichts anderes, als dass der Staat, um sich zu entschulden, mit irgendeinem Grund, den man vorgibt oder der auch tatsächlich vorhanden ist, das hängt immer davon ab, dass man dann die Menschen, die über Vermögen verfügen, tatsächlich mit einer Sondersteuer belegt. Und diese Sondersteuer bezog sich auf Immobilienbesitzer. Jeder, der eine Immobilie hatte im Jahre 1952, bekam plötzlich ein Schreiben. Und in diesem Schreiben stand drin, Ihre Immobilie hat einen Wert von 100.000 Mark beispielsweise und du hast jetzt eine Schuld drauf von 50.000 Mark und die wurde auch in den Grundbüchern, das sind die offiziellen behördlichen Listen, wo dann die ganzen Dinge der Eigentumsrechte von Grund und Boden eingetragen sind. Und das wurde dann eingetragen und die Bundesrepublik Deutschland war damit Gläubiger und ich musste jetzt plötzlich, obwohl ich schuldenfrei war, 50.000 D-Mark oder ja D-Mark abbezahlen über 30 Jahre, aber ich habe dieses Geld nie bekommen, ich habe diese Schulden nie ausgezahlt bekommen oder diese aufgenommenen Gelder, sondern die hat der Staat genommen. Damals war die Argumentation der sogenannten Flüchtlinge. Interessant, der Begriff, der ist momentan ja wieder aktuell. Man meinte damals aber keine Flüchtlinge in dem Sinne, wie das heute war, als 2015 Frau Merkel die Grenzen hat fallen lassen von Deutschland und hat das Sozialsystem zur Plünderung freigegeben, sondern das war damals eine wirkliche Säuberung der Ostgebiete und zwar nannte man das Vertreibung aus den Ostgebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie. Das war eben halt Königsberg, also Ostpreußen und die ganzen östlichen Staaten des alten Deutschlands, wo die Menschen dort vertrieben wurden und sind dann in die Bundesrepublik gekommen. Und die waren natürlich besonders geschädigt im Rahmen dieses Krieges und dieser Vertreibung. Und deshalb gab es die Situation, dass wir die Vertriebenen, eben halt alle die nicht vertrieben wurden, die noch über irgendetwas verfügten, dass man die zwang dafür im Rahmen eines Lastenausgleichs, das ist die Last, die da ausgeglichen wurde, nämlich die Last der Menschen, die plötzlich heimatlos war, dass man das über eine Zwangshypothek regelte. Und ich habe unten drunter eine zweite Folie runtergelegt in diesem PDF und da steht dann drin, Zwangshypothek Immobilien in Deutschland. Und das ist ein altes CDU-Wahlplakat aus den 50er Jahren. Da haben die geworben, Vertriebene, eure Not ist unsere Sorge. Und das war quasi eine Flüchtlingssolidarität mit den Menschen damals. Und damals, das war eben 1952, wurde 50% der Wert der Immobilie als Zwangshypothek den Menschen aufgebürdet und sie mussten sie dann plötzlich zurückbezahlen. Nun sagen viele, ja, aber das kann sich ja nicht wiederholen. Doch, kann es. Zurzeit wird darüber gesprochen, sogar ganz offen. Ich glaube, Herr Bosbach von der CDU und Sigmar Gabriel haben sogar vor nicht allzu langer Zeit, vor einem halben, dreiviertel Jahr, noch ganz groß, übrigens vor der Mikroben-Shutdown-Krise, die wir hier haben, darüber gesprochen, dass man dringend eine solche Situation in Erwägung ziehen sollte. Und Herr Gabriel hat deutlich gesagt, er würde gerne, dass eine solche Zwangshypothek tatsächlich in Diskussion kommt, denn das hatte sich ja damals bewährt. Tja, und wenn wir uns dann mal ein bisschen rückwirkend mal vergegenwärtigen, was in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, gehen wir mal in das Jahr 2011. Erinnert ihr euch noch? Da gab es den Zensus. Zensus 2011, was war denn das nochmal? Ja, da kriegte jeder Eigentümer, bekam ein großes Schreiben von der Bundesrepublik, von irgendeiner Behörde und war verpflichtet, Angaben zu machen über seine Immobilie. Wie groß ist das Haus? Wie viele Räume sind da drin? Wie viele Badezimmer? Wie viele Küchen? Kubikmeter umbauter Raum und. Also alle Daten wurden im Prinzip erfasst. Warum eigentlich? Könnte es sein, dass man damals schon die Bewertung zugrunde gelegt hat für eine spätere Lastenausgleichsgesetzesänderung, dass man wieder eine Zwangshypothek vorhat? Bietet sich förmlich an. Und wenn man dann weiß, dass es im Jahre 2021 wieder einen sogenannten Mikrozensus geben sollte und der wurde wohl vorgezogen, ohne irgendwelche großen Rückfragen, glaube ich, sondern aus den alten Daten neu entwickelt. Ich habe das nicht genau verfolgt. Also die Diskussion ist absolut nicht vom Tisch. Soll heißen, nehmen wir an, ihr oder sie bekämen nun eine Rechnung in Höhe von 50% eurer Immobilie. Und die müsst ihr jetzt in den nächsten 30 Jahren zurückzahlen. Nun seid ihr aber zwischenzeitlich Rentner und habt gar kein Einkommen mehr, sondern nur noch eine mangelhafte Rente, weil die Gelder ja auch nicht unbedingt nicht zweckentfremdet wurden in der Vergangenheit durch die Politiker, deren Nachfolger heute noch an der Macht sind. So, und dann steht man plötzlich da und eventuell muss man seine Immobilie dann verkaufen bei einer solchen Zwangshypothek. Ich will das nur mal in Erwägung ziehen. Wie könnte das sein? Die Frage ist, kann ich etwas dagegen tun? Kann ich mich dagegen wehren? Jetzt gibt es, das habe ich im Internet gesehen, einige Tipps, die sagen, versucht das Haus zu verkaufen auf eine Firma, wandelt sie um in eine GbR, das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, oder in irgendeine andere Firma oder irgendeine ausländische Firma, die die Immobilie nimmt, um damit eben halt keine Zugriffsberechtigung auf diese Immobilie zu bekommen. Ich muss ehrlich sagen, da fehlt mir der Glaube. Da fehlt mir der Glaube an die Rechtsstaatlichkeit, dass man damit durchkommt. Weil ich habe eins gelernt, damals schon beim Finanzamt immer wieder. Ich habe nicht beim Finanzamt gearbeitet, aber ich hatte ein Unternehmen und immer wieder irgendwelche Betriebsprüfungen. Ich hatte ein ziemlich großes Unternehmen und da hatte ich permanent irgendwelche Betriebsprüfungen. Und da gibt es einen Begriff, den nennt man Gestaltungsmissbrauch von irgendwelchen Steuerbehörden. Und wenn Ihnen irgendetwas nicht gefällt, dann sagen Sie einfach, das hast du ja nur deshalb gemacht, um damit irgendeinen Effekt herauszubekommen. Was übrigens eigentlich auch erlaubt wäre. Aber dann heißt es, nee, das ist jetzt Gestaltungsmissbrauch, das erkennen wir nicht an. Und da werden plötzlich im Nachhinein irgendwelche Dinge nicht anerkannt, rückabgewickelt. Ich kenne das über Stiftungen. Ich kenne Menschen, die hatten damals aus Berlin organisiert, verschiedene Vermögen über irische Stiftungen oder Schweizer Stiftungen versucht umzudecken und waren damit der Meinung, dass sie damit keinen Zugriff mehr hätten, die Behörden, auf diese Gelder, weil das Geld kein Privatgeld mehr war, sondern es war Stiftungskapital. Tja, und dann hat man das im Nachhinein schlicht und ergreifend auch hin und wieder einfach aberkannt. Das sind die Dinge, die man sich in Ruhe bitte einmal durchdenken muss. Sollten nämlich eine solche Zwangshypothek kommen und dadurch viele Menschen ihre Immobilien nicht mehr halten können, dann bedeutet das natürlich auch eine Flut an Immobilienangeboten und auch natürlich Zwangsversteigerung, weil viele Leute das vielleicht gar nicht zahlen können, diese Forderung aus der Zwangshypothek. Ja, und dann könnte es natürlich sein, dass die Immobilienpreise ruckartig quasi in den Keller rauschen. Ich will nur einfach sagen, es gibt gewisse Gefahren. Was man aber jetzt tun kann, das ist eine ganz andere Frage, ob man jetzt die Immobilie verkauft und wenn man sie verkauft, wie man sie verkauft, wie man das Geld dann mobilisiert, was man mit dem Geld im Falle eines Verkaufes macht. Das sind Dinge, die werde ich dann in der nächsten Sendung jetzt bekannt geben. Das werde ich morgen dann oder übermorgen machen. Ich will mich nicht unter Druck setzen. Ich muss das auch irgendwie zeitlich schaffen, nochmal besprechen. Ich glaube, das war schon mal heute eine ganz harte Kost für alle Eigentümer von Immobilien, die jetzt mit Sicherheit vielleicht das eine oder andere jetzt, denen das klar wird und vielleicht auch sagen, oh, das ist ja alles ganz furchtbar. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über diese sprechen, diese Dinge. Okay, also beim nächsten Mal weiter. Trotz alledem, wichtig ist sich nur, die Gefahren vor Augen zu führen. Man muss dem auch nicht folgen, was ich sage. Man kann es auch alles ganz anders sehen. Aber ich sehe es halt so. Euch in diesem Sinne, alles Liebe. Bis dann.